SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Ein paar unverhoffte Begegnungen gibt es heute im Lesenswert-Magazin. Wir blättern in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte, in der kluge Köpfe unverhofft aufeinandertreffen. Wir fragen, wie man ökologisch korrekt Bücher liest, und natürlich geht es auch um aktuelle Titel, um Erzählungen des Büchner-Preisträgers Lukas Beerfuß zum Beispiel. Und wir begegnen Julie Otsuka, die in ihrem Debütroman ein verdrängtes Kapitel der US-amerikanischen Geschichte aufschlägt. Ihr Roman Als der Kaiser ein Gott war ist unser Buch der Woche, und damit geht's auch gleich los, nach Musik von der Singer-Songwriterin Solange Knowles und ihrem Album A Seat at the Table. Ihr Name verrät es schon ein bisschen. Die Schriftstellerin Julie Otsuka ist eine japanischstämmige Amerikanerin. Sie ist in Kalifornien aufgewachsen. Dort leben bis heute die meisten Asian Americans. Und von deren Geschichte erzählt Julie Otsuka in ihren Büchern. Bei uns wurde sie vor einigen Jahren mit ihrem Roman über japanische Importbräute bekannt. Der hieß Wovon wir träumten, war sehr erfolgreich, und jetzt gibt es quasi als Nachschlag auch ihren Debütroman auf Deutsch. Darin erzählt Julie Otsuka vom Schicksal der japanischstämmigen Amerikaner nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941. Sie wurden damals in den USA angefeindet und sogar deportiert, zum Beispiel in ein Wüstenlager in Utah. Wie es den Familien dort erging, das erzählt Julie Otsuka eindringlich und eigen, und sie weiß, wovon sie schreibt, denn auch ihre Familie hat den Zweiten Weltkrieg in den USA erlebt. Als der Kaiser ein Gott war, heißt das Buch. SWR 2 Literaturredakteurin Katharina Borchert hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Ein sonniger Frühlingstag im Jahr 1942. Eine Frau läuft durch das Städtchen Berkeley in Kalifornien. Sie hat ein paar Dinge zu erledigen und stößt dabei auf sonderbare Plakate, die überall in der Stadt aushängen. So beginnt der Roman Als der Kaiser ein Gott war von Julie Otsuka.
Die Bekanntmachung war über Nacht aufgetaucht. An Anschlagbrettern und Bäumen und an den Rückenlehnen der Bushaltestellen. Sie hing bei Woolworth im Schaufenster. Sie hing beim Eingang zur YMCA. Sie war an die Tür des städtischen Gerichts geheftet und auf Augenhöhe an jeden Telefonmast an der University Avenue genagelt. Die Frau wollte ein Buch in die Bibliothek zurückbringen, als sie die Bekanntmachung in einem Fenster des Postamts sah.
Eine Sammlung visueller Eindrücke, die den Text in nur wenigen Zeilen beschleunigen und schnell auf einen ersten erzählerischen Höhepunkt zusteuern. Erstaunlich, welch stilistische Sicherheit Julie Otsuka schon in ihrem Debütroman an den Tag legt. Man will wissen, wer ist die Frau, um die es hier geht? Warum haben Sie ihr und ihrer Familie keinen Namen gegeben, Frau Otsuka?
Die Familie steht in ihrer Namenlosigkeit für alle japanisch-amerikanischen Familien oder für alle Familien überhaupt. Anfangs wollte ich den Leser ein bisschen austricksen und dadurch in die Geschichte hineinziehen. Denn man liest in diesem Buch ja erstmal nur die Geschichte irgendeiner Frau, die ein Plakat studiert. Man weiß nicht, welche Hautfarbe sie hat. Sie ist einfach nur eine Frau, die auf ein Plakat stößt.
Die Frau ist eine Japanese American, und auf den Plakaten in der Stadt wird ihr im April 1942 mitgeteilt, dass alle Amerikaner japanischer Herkunft innerhalb der nächsten Tage deportiert werden. Einige Monate zuvor hatten japanische Flieger den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor angegriffen und weitgehend zerstört. Die USA traten daraufhin in den Zweiten Weltkrieg ein. Japan war der Feind im Pazifik und alle japanischen Einwanderer plötzlich verdächtig. Die Männer wurden als erstes abgeholt. Jetzt sind die Angehörigen dran. Im ersten Kapitel sehen wir die Mutter nach Hause gehen und dort den Abschied vorbereiten. Sie tötet die Haustiere, um die sich niemand mehr kümmern kann. Und sie packt die Sachen für sich und ihre beiden Kinder. Das zweite Kapitel erzählt aus der Sicht der Tochter, wie die Familie zusammen mit vielen anderen Japanern zuerst in ein kalifornisches Sammellager und dann nach Topaz, Utah gebracht wird. Topaz ist ein Wüstenlager, in dem ausschließlich japanische Familien interniert wurden. Aus Sicht des jüngeren Bruders erzählt Julie Otsuka dann vom Lager selbst. Ein Lager voller Japaner. Überall meint der Junge, seinen Vater zu sehen, den er sehr vermisst.
Es war das Jahr 1942 in Utah, im Spätsommer. Eine Teerpappe-Barackenstadt hinter Stacheldraht in einer staubigen Salzsteppe im Wüstenhochland. Der Wind war heiß und trocken, es fiel kaum Regen. Und wohin auch immer der Junge den Blick wandte, sah er ihn, Daddy, Papa, Vater. Denn sie sahen wirklich alle gleich aus, schwarzes Haar, Schlitzaugen, hohe Wangenknochen, dicke Brillengläser, schmale Lippen, schlechte Zähne. Unerkennbar, unergründlich. Da war er, da drüben. Der kleine gelbe Mann.
Schon in diesem Debütroman arbeitet Julie Otsuka gekonnt mit verschiedenen Perspektiven. In den ersten drei Kapiteln begleitet eine personale Erzählerin Mutter, Tochter und Sohn. Dann erzählen die Kinder aus der Wir-Perspektive von ihrer Heimkehr aus dem Lager. Am Ende kommt der schon früher deportierte Vater zu Wort. Ein literarisches Puzzle, das auch als Selbstermächtigung gelesen werden kann. Wird zunächst noch von den Figuren erzählt, sprechen sie am Ende selbst. Diese Wende zum Selbersprechen ist auch deshalb so interessant, weil auch Julie Otsukas eigene Familie in die USA eingewandert ist. Und auch ihre Familie wurde im Wüstenlager Topaz interniert. Ihre Mutter war damals 10 Jahre alt, in etwa so alt wie die Tochter im Roman. Aber über die Deportation wurde in ihrer Familie kaum geredet.
I think it's very typical of many Japanese Americans not to speak about the war at all.
Es ist sehr typisch für Japanese Americans, nicht über den Krieg zu sprechen. Als ich ein Kind war, fiel zu Hause ab und zu das Wort Camp. Aber ich wusste natürlich nicht, von was für einer Art Camp meine Mutter sprach. Ihre Geschichten klangen sehr unbeschwert. Erst später wurde mir klar, dass sie von amerikanischen Konzentrationslagern sprach. Als Kind aber dachte ich, sie würde über eine Art Ferienlager sprechen. Denn alle Elemente eines solchen fanden sich auch in ihren Anekdoten. Die Sonne, der Sand, das Anstehen an der Essensausgabe.
Julie Otsuka begab sich auf Spurensuche. Sie begann, die Geschichte ihrer Familie zu durchleuchten und recherchierte auch das Weltkriegsschicksal anderer japanischer Amerikaner. In ihrem Roman »Als der Kaiser ein Gott war« fließt beides zusammen. Otsuka musste mit ihren Recherchen fast bei Null anfangen, erzählt sie.
When I was a child, many years ago, going to school,
als ich noch zur Schule ging, haben wir nichts darüber gelernt, was den Japanese Americans in diesem Land widerfahren ist. Das wurde mit keinem einzigen Satz in den Geschichtsbüchern erwähnt. Wir lasen damals auch keine Bücher von asiatisch-amerikanischen Autoren. Jetzt gibt es da viel mehr. Heute ist es gut, ein farbiger Autor zu sein, denn es werden jetzt viel mehr asiatisch-amerikanische Autoren publiziert. Aber es hat lange gedauert, bis es soweit war.
Julie Otsuka arbeitet langsam und gründlich, sagt sie selbst. Bis ein neuer Roman fertig ist, können schon mal 10 Jahre ins Land gehen. Bei der Lektüre ahnt man ihr enormes Fundament an historischem Wissen. Trotzdem wirken die Texte der heute 57-Jährigen leicht. Nie gerät sie ins Referieren. Schon in ihrem Debütroman, Als der Kaiser ein Gott war, gelingt ihr diese sprachliche Leichtigkeit. Zudem erzählt Otsuka oft in Aufzählungen, Möglichkeiten, Varianten. Was eine Figur gemacht oder gewollt hat oder hätte machen oder wollen können. Auch dadurch entsteht eine Offenheit, die intensiv wirkt. Denn sie macht die Geschlossenheit der Lager und die Gefangenschaft der Japanerinnen und Japaner noch fühlbarer.
Katharina Borchert über Julie Otsukas Roman »Als der Kaiser ein Gott war«. Unser Buch der Woche, übersetzt von Irma Werli, erschien im Lenos Verlag, kostet 22 €.
yourself tonight. Turn off your headlights tonight. Don't drive the ride too slow. Don't look too close tonight. This used to be us. This used to be you and I. What used to be mine. Say your goodbye.
Jetzt geht es um unverhoffte Begegnungen. Das ist das Thema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte. Ein Heft für Menschen, die sich gerne in den Geistes- und Sozialwissenschaften bewegen. Ein interdisziplinäres Projekt an der Schnittstelle von Geschichte, Politik, Philosophie und Literatur. Diese Zeitschrift erscheint viermal im Jahr. Gegründet wurde sie 2007, unter anderem vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, der Klassikstiftung Weimar und der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Das sind viele klangvolle Namen, auch unter den Autoren und Wissenschaftlerinnen, die für diese Zeitschrift schreiben. Im Studio ist mein Kollege Frank Hertwig, Leiter der SWR-Literaturredaktion. Frank, auf dem Cover des aktuellen Hefts, da begegnen sich unverhofft zwei Autos, ein Crash, ein kleiner VW-Käfer schiebt sich unter eine Luxuskarosse. Das ist ein witziges Foto. Geht's im Inneren des Hefts so unterhaltsam weiter?
Also ich habe das ein bisschen anders gelesen. Ich habe gedacht, die Luxuskarosse versucht, über den Käfer drüber zu fahren. Nee, aber es ist, muss man sagen, ausnahmsweise doch ein sehr, sehr unterhaltsames Heft. Sie haben, glaube ich, also die Redakteure auch mal versucht, wieder so ein bisschen eine andere Stimmung einzubringen. Es sind oft sehr schöne Anekdoten. Es geht am Anfang aber um sehr ernste Dinge. Also Christian Mayer, der große Historiker, erzählt von einem FOPO-Erlebnis in der DDR. George Dragoman von dem Spitzel. Also es geht um politische unverhoffte Begegnungen, die nicht immer sehr schön sind. Aber es geht natürlich auch um persönliche, geistesgeschichtliche Begegnungen. Wenn man so als kleiner Mensch dann irgendwelche großen Berühmtheiten trifft. Michel Krüger kann das sehr gut erzählen. Er ist da nie ganz uneitel, aber auf jeden Fall dann doch bescheiden, weil die anderen sind schon sehr groß, die er trifft. Da geht es um Picasso, da geht es um Hans Blumenberg, um Imre Kertész. Dann trifft man auf Dinge, das kann auch passieren, Wolfgang Schievelbusch zum Beispiel auf Felix Weils Aktentasche. Wer ist Felix Weil? Felix Weil ist der Begründer und Geldgeber des Instituts für Sozialforschung, dieser berühmten Einrichtung, an der Theodor W. Adorno gelehrt hat. Dann gibt es geistesgeschichtliche Zusammenstöße. Gertrude Stein trifft auf Immanuel Kant, so kann man auch zusammenstoßen, sehr unverhofft. Es gibt Gott, der ums Eck kommt, und gegen Ende gibt es dann sehr nett auch Maschinen. Da gibt es nämlich Zusammenstöße mit Autos. Da gibt es ja den berühmten Robert Musil, Mann ohne Eigenschaften beginnen. Der wird natürlich erwähnt. Und es gibt Roboter, die am Ende auftauchen als unverhoffte Begegnung. Und das ist so ein großer Komplex. Dann gibt es ein Essay, den ich nicht ganz so gelungen finde, Mentalitätsgeschichte um Berlin, um 1945, das zerstörte Berlin. Aber ein wirklich brillanter Aufsatz unter der Rubrik Denkbild. Das heißt wunderbar Der Vorhang des Dr. Mabuse. Vielleicht erinnert man sich noch an diese Dr. Mabuse-Filme. Und dieser Dr. Mabuse sitzt in diesem Vorhang und der Interpret dieses Denkbildes, Daniel Damler, hat wirklich eine schöne Idee. Er zieht nämlich die Entwicklung der Kapitalgesellschaft im Kapitalismus heran, wo sich Risiko und Verantwortung trennen. Und plötzlich weiß man nicht mehr, wer hat eigentlich die Verantwortung. Und dann denkt man, dahinter sitzt einer. Und das ist der, der hinterm Vorhang sitzt. Und dann buchstabiert er sehr, sehr schön eigentlich die Geschichte der Vorhänge in der bildenden Kunst bis hin in die Filmgeschichte buchstabiert. Dadurch. Also ein sehr, sehr feiner Essay, und das ist eigentlich auch die Stärke von der Zeitschrift für Ideengeschichte.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einkreisen, um was es sich bei Ideengeschichte eigentlich handelt, beziehungsweise wie sie hier verstanden wird.
Also das Wort Ideen ist natürlich ein sehr großes Wort. Das bedeutet, wenn man so will, Weltanschauung. Das sind Gedanken, die die Welt verändern, die die Welt bestimmen, die auch Kollektive zusammenbringen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Als in der säkularen Form sind sie entstanden ungefähr im 18. Jahrhundert. Da gibt es ja die berühmte Philosophengruppe der Ideologen. Da taucht dieses Wort der Ideen eigentlich zum ersten Mal auf. Und dann kennen wir ja durch die Geschichte die berühmten Ismen, die uns immer wieder begegnen. Ich sage mal Sozialismus, ist Kommunismus, Nationalsozialismus, sehr unangenehm, Feminismus ist eins. Und es gibt natürlich Theoriegebäude, die immer auf US enden. Marxismus, Strukturalismus, Dekonstruktivismus, Postmodernismus waren solche Kategorien. Würde man unter Ideen fassen, aber man sieht die Themen zum Beispiel der letzten Hefte, ich sag mal zwei, drei Titel, Widerstand, Adorno, Schändung oder Ich, das sind eigentlich noch eher Begriffe. Also die Redaktion geht da eins drunter. Also es werden nicht nur immer die ganz großen Ideen verhandelt. Und das Entscheidende ist immer, es gibt einen Begriff, es gibt ein Gebäude, ein Motiv, aber das versammelt Energien. Das ist, glaube ich, historisch sehr wichtig.
Was war wohl die ursprüngliche Idee für das Heft? Wir hatten schon gesagt, es wurde 2007 gegründet. Wie kam das eigentlich ins Rollen? Also bestand plötzlich wieder Bedarf an Ideen oder Ideengeschichte?
Ich glaube, der historische Bezugspunkt ist wirklich der 11. September. Damit sind Ideen wieder stark geworden. Religion ist im Konzept der Zeitschrift für Ideengeschichte nämlich auch eine Idee. Und plötzlich wird eine Idee wieder unglaublich wirkmächtig. Und dann versucht man, sich mit der auseinanderzusetzen. Und was die Zeitschrift für Ideengeschichte eben nicht wollte, war eine andere Idee dagegen setzen, sondern die Idee zu relativieren, indem man ihre Geschichte aufzeigt. Also es ist ein Verflüssigen von der Idee, es ist ein Kleinmachen von der Idee, indem man den fundamentalistischen Gestus, hey, ich bin schon immer ewig da, ein Stück weit relativiert. Also in dem Sinne ist es auch ein ganz aufklärerisches Projekt, ohne auf eine eigene Idee zu setzen, sondern indem man sagt, wir lassen aus den großen Ideen die Luft raus.
Brauchen wir denn heute eigentlich noch diese geisteswissenschaftlichen Ansätze für Ideen oder erklären uns nicht die Naturwissenschaften, die Neurowissenschaften, wie wir die Welt verstehen und wie wir die Welt zu verstehen haben?
Wenn man der Zeitschrift für Ideengeschichte folgt, dann würde man sagen, das ist selber eine Idee. Also die Art und Weise, naturwissenschaftlich über die Welt nachzudenken, also zu glauben, dass man mit Neurowissenschaft, Naturwissenschaft die Welt erklären kann, auch in ihren deterministischen Konsequenzen, ist selber voraussetzungsstark, würde man sagen, und ist selber eine Idee. Also auch aus dieser Idee müsste eigentlich jetzt die Zeitschrift für Ideengeschichte beim nächsten Mal vielleicht das Thema Natur oder so die Luft rauslassen. Aber die Frage wäre natürlich heute, ob wir nicht wieder trotzdem eine starke Idee bräuchten, zum Beispiel eine Idee, die auf Freiheit gründet. Das Konzept der Zeitschrift für Ideengeschichte ist vielleicht aus diesem 11. September heraus gedacht eine richtige Idee gewesen und vielleicht ist es heute wirklich so, dass wir wieder eine starke Idee selber brauchen.
Jetzt gibt es hier zu diesen anspruchsvollen Texten keine Erklärvideos bei YouTube. Das heißt, man muss und man will sich natürlich auch wirklich selber durchackern durch diese Texte. Wer ist die Zielgruppe dieser Zeitschrift, deiner Meinung nach?
Ist ganz schwierig zu sagen. Ulrich Raulf, einer der Mitbegründer und sicher der Hauptinitiator damals 2007, der hat von einer gebildeten Öffentlichkeit gesprochen. Und er wollte irgendjemand erreichen zwischen Feuilleton und Akademie und Universität. Also jemand, der ein bisschen nach einer Feuilleton-Lektüre einfach denkt, es müsste noch ein bisschen weitergehen, da müsste man noch ein bisschen mehr drüber wissen. Das war 2007 so. Ich glaube, dass sich die Zeiten echt geändert haben. Ich glaube, dass die Zeiten schwerer geworden sind, auch für so eine Zeitschrift, weil es diese Öffentlichkeit, hat man den Eindruck, in vielerlei Hinsicht heute so nicht mehr gibt. Und Raul sagte selber ganz am Anfang, immer noch 2007, er glaubt nicht an den digitalen Saulus, der dann zum analogen Paulus wird, der also plötzlich dann bei der Zeitschrift für Ideengeschichte landet. Ich würde ihm da recht geben, aber das bedeutet natürlich à la longue, die Zeitschrift wird sicher eher weniger Abonnenten haben, als sie vielleicht 2007 gehabt hat.
Also ein intellektuelles Projekt für Nerds über 60?
Ich bin noch keine 60, von daher habe ich die Hoffnung auf einen Nerds unter 60.
Vielen Dank, Frank Hertweg. Die Zeitschrift für Ideengeschichte wird von Luca Giuliani und Stefan Schlack herausgegeben und erscheint viermal im Jahr im CH Beck Verlag. Wenn Sie schon mal ein Haus ausräumen mussten, das eigene oder vielleicht das Ihrer Eltern, dann werden Sie in dem Buch, das ich Ihnen jetzt vorstelle, vermutlich einiges wiedererkennen. Zum Beispiel die Frage, soll ich das jetzt wirklich wegschmeißen? Papas Lieblingshut, Mutters gutes Goldrandgeschirr, quasi nie benutzt, Stapel von Damasttischdecken. So viele Dinge, so viele Erinnerungen. Die Zeitjournalistin Susanne Meyer hat darüber ein Buch geschrieben. Susanne Meyer ist Jahrgang 1952, ihre Eltern gehörten zur Kriegsgeneration. Und als sie nach deren Tod das Elternhaus ausräumen musste, da fächelte sich noch einmal deren ganzes Leben auf. Und es ergibt sich in diesem Buch eine deutsche Alltags- und Mentalitätsgeschichte, liebevoll ironisch an den Dingen entlang erzählt, die sich über die Jahrzehnte in dem Haus angesammelt hatten. Zum Beispiel die Teppichfransenharke, mit der die Mutter in den 50er Jahren die Fransen der Perserteppiche in Reih und Glied brachte, wie so viele Hausfrauen damals. Aber mit den Dingen, Fotos und Papieren, die Susanne Meyer findet, tauchen auch bedrückende Fragen und Zweifel auf. Was hat der Vater eigentlich genau im Krieg gemacht? Stimmen die Geschichten, die in der Familie immer wieder erzählt wurden? Etwa die von dem Brillantring, den die Mutter nach der Bombardierung Hannovers auf der Straße gefunden hat. Isabelle Demey liest dieses kleine Kapitel für uns.
Die Bombardierung von Hannover im Herbst 1943 ist legendär. Nahezu 2 Millionen Brand- und Sprengbomben entfachten einen Feuersturm. Die fliehenden Menschen blieben im Asphalt stecken. Der brennende Phosphor lief in die Schutzkeller. Am Ende war die Innenstadt weg, vollkommen zerstört. Die Geschichte geht dann so, dass meine Mutter in die Ruinenwüste heraustritt, zwischen die qualmenden Schutthaufen und bizarren, vom Feuer leergefressenen Häuserfassaden, vorsichtig die Füße über diejenigen setzte, die es nicht mehr in die Keller geschafft hatten, jetzt winzige, in der Hitze zu Kindergröße geschmolzene schwarze Körper. Wie sie es nicht geschafft hatte, sie auch nur anzusehen. Aber dann, den Blick abwendend, etwas im Schmutz bemerkte. Sie erzählte immer wieder wie in Trance, wie sie diesen Klumpen Erde oder Ruß aufnahm, weil darin etwas blitzte. Sie den Dreck abrieb und da war er, der kleine Brillantring, im Dreck. Die Erzählungen von den Bombennächten waren unter uns Kindern in der Regel nicht sehr beliebt. Es waren diese Erwachsenen-Stories im Endlosloop, die man bis zum Gähnen kannte. Aber diese hatte doch Charme. Thema, wie sich ein kleines Glück aus dieser Feuer- und Rußhölle ergab. Wenn mein Blick auf ihre Hand mit dem Ring fiel, war sie wieder da. Diese immer wieder atemlos mit großen Augen und ungläubigem Kopfschütteln vorgetragene Erzählung aus der Gattung »Es gibt doch Wunder«. Besser als alles, was der Pfarrer zu bieten hatte, Brotvermehrung oder so. Als meine Mutter tot war, bat ich darum, diesen Ring nehmen zu können, den sie selber schon lange nicht mehr getragen hatte, er wäre ihr von den Fingern gerutscht. Er war auch für mich zu weit, deshalb trug ich ihn zum Juwelier, um ihn enger machen zu lassen, und ich konnte mich nicht bremsen. Ich musste diese unglaubliche Begebenheit, die uns den Ring zugetragen hatte, ebenfalls über den Tresen reichen. Die Hanseatin auf der anderen Seite sagte in dieser hanseatisch kühlen Art, »Ach, wirklich? Wirklich?« Sie meinte es nicht böse, es war vielleicht sogar ein Ausruf der Bewunderung, aber etwas hakte sich in mir fest. Ach, wirklich? War es wirklich so gewesen? Auch nur wahrscheinlich, dass sich der Fund des Ringes so zugetragen hatte, dass er meiner Mutter in diesem Klumpen aus Ruß und Dreck vor die Füße gerollt war, wirklich so? Oder doch nicht? Ein Verdacht stieg auf. Und ließ sich nicht mehr wegwedeln. Er nistete sich ein, der Zweifel. Nicht ohne zu schmerzen. Er führte zu bohrenden Fragen, etwa dieser. Ob es überhaupt wahrscheinlich war, dass sich im Tumult der Bombennacht ein Ring von einem Finger löste, rumkugelte und wie ein Schneeball in einem Klumpen Dreck verschwand. Um dann wie ein winziger Phönix blinkend aus der Asche wieder aufzuerstehen. Oder ob... eine Variante, die kaum zu denken war, für die man seinen ganzen Mut zusammennehmen musste, ob sie nicht vielleicht einmal den Blick nicht abgewandt hatte von den kleingeschmolzenen Leichen Und an einem der zur Unkenntlichkeit verbrannten Leiber, an der Hand einer Toten, diesen kleinen dünnen Reif entdeckt hatte. Schnelles Bücken, Abziehen, Einstecken. Und vielleicht im Bemühen, die Wahrheit auch vor sich selbst zu verdecken, diese detaillierte, immer wieder neu glatt gezogene Erzählung darüber gelegt. Nochmal und nochmal. Meine Mutter. Und nun ich, mit diesem Ring an meiner Hand, den wegzugeben ich überlegt hatte, aber nicht wollte. Ich hatte ihn doch mein ganzes Leben schon bewundert, und er war noch immer schön. Er sitzt jetzt an meinem kleinen Finger, so wie Jean Cocteau seinen aus Gold der verschiedenen Couleur gezogenen Ring trug, der zu ihm kam als Freundschaftsring von Monsieur Cartier und den er, auch nachdem die Liebe zu Louis vorbei war, trug bis zu seinem Tod. Und ich betrachte ihn oft und denke an die Bombennächte, die so viele Opfer forderte, an Menschen, an Wahrheit, an Empathie. Manchmal frage ich mich, wer ihn nach mir tragen wird.
Isabelle de Mee las ein Kapitel aus dem Buch von Susanne Meyer, Die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen. Berlin Verlag, 20 Euro.
Put the incense on, cover up the smell. And if your boys go down, I know you'd never tell. You're a superstar, you're a superstar. Always shining in the night, and your skin flowing in the moonlight.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin und da kommen wir jetzt zum Büchnerpreisträger 2019, dem Schweizer Lukas Beerfuß. Von ihm ist gerade ein Band mit Erzählungen erschienen. Das sind Kurzgeschichten, die dieser vielseitige Autor in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Manche sind parallel zu seinen Theaterstücken oder Romanen entstanden, manche sind fremd und rätselhaft, manche von einer geradezu beängstigenden Menschenkenntnis. Malinois ist der Titel dieser Sammlung. Er bezieht sich auf eine Erzählung, in der ein Hund der Rasse Malinois vorkommt. Unser Kritiker Ulrich Rüdenauer hat sich den Band angesehen und meint, alle diese Geschichten sind auf ihre Weise eigen.
Eigenheit ist nicht unbedingt eine eindeutige literarische Kategorie. Und doch bringt uns der Begriff den sich ähnelnden und dann wieder ganz unterschiedlichen Texten von Lukas Beerfuß näher. Eigen sind die Geschichten im Erzählungsband Malinois, weil sie uns eine beruhigende psychologische Figurenzeichnung verweigern. Sie vermeiden es, Spannungen aufzulösen oder gar Pointen zu liefern. Sie sind eigen in der spröden Art, in der sie erzählt sind, in der kargen Sprache, die das Zerbrechliche der Geschichten nur scheinbar zu schützen vermag. Fast alle diese 13 Erzählungen präsentieren uns männliche Helden, die von einem Weg abweichen, auf dem sie einigermaßen stabil durchs Leben kommen könnten. Sie sind sich selbst fremd geworden in einer ihnen eigentlich fremden Welt. Lukas Beerfuß setzt seine Erkundung der Alltagsverwirrungen in unseren modernen Lebensverhältnissen mit diesen Texten fort. Malinois, das sind Miniaturen des Verlorengehens, gerade in jenen Momenten, in denen man etwas sucht. Die Liebe etwa. Was ist die Liebe, heißt die erste Erzählung des Bandes. Und die Antwort wird sogleich gegeben.
Eine Fürchterlichkeit natürlich. Eine Wildnis, die Unterstand verspricht. Ein schrecklicher Wille zur Unordnung, der sich hinter Ritualen verbirgt. Eine Grausamkeit, die sich der Zärtlichkeit bedient. Eine Gesetzlosigkeit, die Freiheit behauptet. Liebe ist auch eine Funktion des Magens, die sich nicht auf diesen beschränkt.
Ein kreuzbraver Mann, 54 Jahre alt, einer soliden Arbeit nachgehend, seit 32 Jahren verheiratet, Vater zweier Söhne, verliebt sich darin in seinen Schwager. Die beiden haben sich immer gut verstanden, haben zusammen geteilt, was man unter Verwandten so teilt. Und dann geschieht etwas, das sich nicht erklären und nicht verdrängen lässt. Der von Amors Pfeil Getroffene reißt sich ein Foto des ebenfalls nicht mehr jungen Schwagers aus einem Fotoalbum. Er betrachtet es heimlich und schwärmerisch wie ein pubertierender Junge. Lukas Barefoot schildert das fast wie den Wetterbericht. Man kann Temperaturschwankungen beschreiben, aber ändern lassen sie sich nicht. Mit einer fulminanten Herbheit reagiert die Frau auf die Offenbarung ihres Mannes.
»Was willst du machen?« fragte sie. »Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte sehen, wie er Krokusse streichelt.« »Das kannst du doch«, meinte sie. »Da ist doch nichts dabei.« Es war eine Weile still, und dann sagte er, »Und ich möchte ihn küssen. Einmal nur.« Seine Hände lagen auf dem Tisch. Dann sagte seine Frau, »Ich habe darüber gelesen. Das kommt vor in deinem Alter. Das ist der Magen. Das geht vorbei.«
Natürlich geht nichts vorbei. Zumindest nicht, wenn sich Zweifel und Unruhe erst einmal eingeschlichen haben. Ein anderer Mann wird in der Geschichte der Keller im Hof beim Fahrradabschließen niedergeschlagen und ausgeraubt. Plötzlich gerinnt alles zu einem fiebrigen Tagtraum, in dem er die Chance ergreift, sich langsam aus seinem Leben zu entfernen. Wie ein verwundetes Tier zieht er sich in den Keller zurück. Das flirrende Bewusstsein schwebt hinter ihm her. Er tut etwas, was er noch nie getan hat, und er weiß plötzlich, dass er nicht zu seiner Frau zurückkehren kann. Barefoot stellt uns das alles vor, aber er liefert keine Erklärung. Auch uns Lesern wird auf den Kopf gehauen, und dann müssen wir schauen, wie wir uns zurechtfinden. Etwa mit jenem Mann, der sich den Traum von einem Alfa Romeo, einer Giulia, erfüllt, das Auto seltsamerweise im Garten einbuddelt, sich von seinem Nachbarn einen Schraubenschlüssel leiht. Absurd? Ja, durchaus. Noch absurder aber ist der Kampf, der sich zwischen den beiden dann entspinnt.
Er trat an das Fenster. Er betrachtete die Giulia, wie das Mondlicht auf sie niederprasselte. Er wollte sich gerade abwenden, als er sah, wie der Nachbar über den Rautenzaun kletterte, sich umsah, mitten in den Garten trat, die Hose herunterließ, in die Hocke ging und neben der Giulia auf den Rasen schiss. Er sah, wie der Nachbar aus der Hocke einen Hüpfer nach rechts machte. Er sah, wie er schiss. Er sah, wie sein Nachbar einen zweiten Hüpfer machte und ein drittes Mal schiss.
Erst als der Schraubenschlüssel zurückgegeben ist, hören die nächtlichen Besucher auf. Sollte man das alles symbolisch lesen? Das eingebuttelte Auto, die Fäkalien, Markierungen in fremdem Revier, den verliehenen Schlüssel? Ist er vielleicht das zentrale Deutungstool? Jedenfalls geht noch von den verschlossensten Texten ein gewisser Reiz aus. Man wird das Gefühl nicht los, dass sich der Autor zuweilen lustig macht über den Interpretationsüberschuss, den die Geschichten hervorrufen dürften. Aber vielleicht auch nicht. Das Unbewusste wandert in die Sprache. Man muss also vielleicht gar nicht das Symbolhafte suchen. Zusammengedrängt wirkt das alles, so gebündelt, dass fast alles Schmückende verloren geht. Eine der Erzählungen, erklärt uns der Autor im Nachwort, sollte einmal ein großer Gesellschaftsroman werden. Von dem gescheiterten Projekt ist eine Miniatur mit dem Titel »Eine feine Nase« übrig geblieben. In zwei seiner Texte legt Barefoot Fährten in die eigene literarische Welt. Da geht es zumindest auch um andere Schriftsteller, um den realen Roberto Bolaño und den fiktiven Martin Bubian. Man könnte fast von kleinen Literaturbetriebssatiren sprechen, würden manche Abschnitte nicht ins Grundsätzliche weisen.
Vielleicht sei das menschliche Denken notwendigerweise erinnern, und Nietzsche, der sich zu Tode erinnerte, ein schlechter Tröster, wenn er erkläre, dass wir uns nur dank des Vergessens erinnern können. Wir wären glücklicher, wenn wir alles vergessen würden, und wir wären einsam.
Literatur, das weiß Lukas Barefoot natürlich, ist das Medium der Erinnerung und selbst oder gerade in ihrer Rätselhaftigkeit ein tröstendes Remedium gegen die Einsamkeit. Seine 13 Geschichten in Malinois mit ihren verlorenen Helden führen stark verdichtet ins Zentrum seines bisherigen Werks. Um diesen Schreibkosmos zu erkunden, sollte man aber doch zuerst zu seinen Romanen greifen.
Die gesammelten Erzählungen von Lukas Barefoot. Ulrich Rüdenauer hat den Band Malinois vorgestellt. Das Buch kostet 18 Euro und ist aus dem Wallstein Verlag.
Oh,
kann man ökologisch korrekt lesen, umweltbewusst Bücher lesen, ohne dass dafür Natur zerstört wird, CO2 das Klima belastet oder Plastik die Meere vermüllt? Sie ahnen es, so ganz geht es natürlich nicht. Aber die Buchbranche hat das Thema im Blick, zum Beispiel durch die Aktion Hashtag ohne Folie. Einige Verlage verzichten mittlerweile darauf, ihre Neuerscheinungen in Plastik einzuschweißen. Stattdessen tragen manche Hardcover-Bände ein Frische-Siegel. Das ist ein Aufkleber, der das Buch vorn und hinten zusammenhält und darauf hinweist, dass man hier auf die Folie verzichtet hat. Der Journalist und Literaturkritiker Lothar Müller von der Süddeutschen Zeitung beobachtet diese und andere Umweltbemühungen der Buchbranche schon seit einiger Zeit. Herr Müller, Sie müssen als Literaturkritiker viele Neuerscheinungen lesen. Wie hoch stapeln sich die Plastikfolien in Ihrem Büro?
Gar nicht so sehr hoch. Also die Bücher kommen häufig bei mir im Sekretariat dann schon abgelöst an. Diese Plastikfolie selber, Sie haben gerade ja auch gesagt, frische Siegel, das spielt so ein bisschen mit der Lebensmittelindustrie. Bücher sind im Prinzip ja etwas haltbarer als Gurken. Auf der anderen Seite sind es physische Objekte, die im Raum zirkulieren, irgendwie gelagert werden müssen und deshalb gab es und gibt es überhaupt diese Plastikfolien. Diese Diskussion über die frische Siegel, das ist so ein bisschen so ein Munter- und Wachmacher. Das ist noch nicht ganz ausgemacht, wie das ausgeht.
Vor einem Jahr haben die ersten Verlage damit angefangen, auf diese Folie zu verzichten, sozusagen unter dem Motto, was bei Gurken geht, sollte bei Büchern allemal gehen. Der Ullstein Verlag war Vorreiter, dann sind einige nachgezogen, aber es machen noch längst nicht alle mit. Wir sehen in den Buchhandlungen noch immer stapelweise eingeschweißte Bücher. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Naja, also man kann nicht davon ausgehen, dass alle Kunden ihr ökologisches Bewusstsein und ihren Wunsch nach einem guten Gewissen beim Bücherkauf umstandslos verbinden mit einer hohen Toleranz bei spürbaren, sichtbaren Transportschäden der Bücher. Also das Problem ist das Risiko der Remittenten. Und je mehr Remittenten sie haben,
also zurückgeschickte Bücher.
Zurückgeschickte Bücher, desto geringer ist natürlich der ökologische Effekt, weil dann natürlich wieder neue Bücher dafür eingesetzt werden müssen. Da muss man bei den Frische-Siegeln auch unterscheiden sozusagen zwischen dem Umweltentlastungsaspekt, also Müllvermeidung, Plastikvermeidung, und dem, was das eigentliche Thema der Branche ist. Das ist die Vermeidung von CO2-Emissionen. Und da ist der Hauptverursacher natürlich nicht die Folie, sondern das Papier.
Und was kann man beim Papier tun?
Na, beim Papier gibt es ja sozusagen zwei Hauptaspekte. Das eine ist, wie wird das Holz gewonnen? Also da gibt es die Konzepte für nachhaltige Forstwirtschaft. Da sehen Sie ja in fast jedem Buch inzwischen diese Forest Stewardship County Siegel, also FSC. Ne? Mhm. Und das sind halt dann Hinweise darauf, wie werden die Wälder bewirtschaftet. Also da werden Sie dann sozusagen versichert, das ist jetzt nicht irgendwie aus einem abgeholzten Regenwald, sondern das sind aufgeforstete, oft auch sehr schnell wachsende Bäume, die nachhaltig bewirtschaftet werden. Und die Anbieter, die kriegen solche Siegel ja auch nur, wenn sie bestimmte, übrigens immer strenger werdende Auflagen erfüllen. Das ist aber nur die eine Seite, nämlich wo kommt das Holz her? Dann kommt aber ja erst die Frage, wie produziere ich das Papier? Ich muss ja das Holz umwandeln, dann gibt es die Zellstoffproduktion. Daraus wird dann das Papier eigentlich gemacht. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Wir sagen immer, Buch ist Kulturgut. Das stimmt auch. Das Buch ist ein Kulturgut und ein Industrieprodukt. Und als Industrieprodukt ist es dann irgendwie auch näher am Stahl, was die CO2-Ziffern angeht, die bei der Produktion in den Papierfabriken anfallen. Da wird auch eine Menge getan, aber das ist eigentlich der Hauptpunkt.
Kann man denn ausmachen, wie viel ökologisch besser sozusagen es ist, wenn man Recyclingpapier benutzt? Da gibt es doch Studien, oder?
Ja, das Recyclingpapier ist natürlich im Prinzip besser. Ich arbeite ja bei einer Tageszeitung. Also Zeitungspapier ist in der Regel Recyclingpapier. Das ist auch schon lange so. Das hängt auch mit geringeren Haltbarkeitserwartungen zusammen. Aber insgesamt gilt der Löwenanteil der produzierten Bücher etwa im Hardcover. Das sind nach wie vor Bücher, die sozusagen aus Frischzellenpapier gebaut werden. Und da ist dann die Herkunftsquelle erstmal beruhigend, wenn man so ein Zertifikat hat. Da gibt es gewisse strenge Differenzen. Aber die eigentliche Produktion, die kann man im Moment noch nicht sozusagen auf Null fahren. Und darum machen viele Verlage was ja auch in anderen Branchen gemacht wird. Sie machen sozusagen Zertifizierung in dem Sinn, dass sie Kompensationen machen. Also sie können nicht verhindern, dass sie bei der Buchproduktion CO2-Emissionen produzieren. Also investieren sie in anderen Weltgegenden in Projekte, die das kompensieren.
Jetzt könnte man ja meinen, mit einem E-Reader ist das Problem quasi aus der Welt. Also man schafft den einmal an, lädt dann ungefähr 100 Bücher digital drauf oder noch mehr. Dafür muss kein Baum sterben, kein Plastik wird benutzt, keine Umweltbelastung durch den Transport und so weiter. Ist das die Lösung?
Ja, die ganze digitale Welt ist da so ein bisschen von Virtualitätsanmutungen umstellt. Also man denkt sich die als irgendwie immaterieller und dadurch auch irgendwie weniger CO2-anfällig. Das ist nicht der Fall, das weiß man ja inzwischen. Also natürlich kostet die Produktion eines E-Readers auch, ja, hat sozusagen eine Ökobilanz. Und da ist die Frage halt, wie viele Bücher lesen Sie da drauf, bis sich das gewissermaßen ökologisch amortisiert hat. Also die Faustregel, dass Sie, das ist vor einigen Jahren mal die Berechnung vom Öko-Institut in Freiburg gewesen, dass Sie so ungefähr 22 Bücher lesen auf dem E-Book-Reader und dann haben Sie sozusagen eine Bilanz eingeholt bei den Hardcover-Büchern. Das ist möglich, weil diese E-Reader ja inzwischen ziemlich gut sind. Also die verbrauchen Energie bei der Produktion, die verbrauchen nicht Energie oder sehr, sehr, sehr wenig Energie während des Lesevorgangs und dann nur eigentlich beim Umblättern, müssen aber natürlich irgendwann wieder aufgeladen werden. Also da gibt es auch eine Energiebilanz. Und das Lesen in einem E-Reader ist dann ein Problem, wenn Sie sich so ein Gerät anschaffen und dann aber, sagen wir mal, ein-, zweimal darauf lesen. Nur das entspricht nicht der Realität, wie heute gelesen wird. Also die Leser sind in der Regel Mischexistenzen, die mal solche Bücher kaufen und wenn sie verschenken, dann in der Regel doch zu gedruckten Hardcovern greifen.
Wie halten Sie es persönlich, Papier oder E-Book?
Ich bin so ein bisschen der älteren Generation zugehörig, bin mit gedruckten Büchern groß geworden, bekomme ja auch sehr viele Bücher gedruckt noch in die Redaktion geschickt. Der E-Book-Anteil, der ist ja jetzt auch noch nicht so exponentiell gestiegen insgesamt bei den Buchverkäufen. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel in Bibliotheken können Sie ja auch E-Books ausleihen. Das ist natürlich eine extrem günstige Nutzung. Da gibt es dann wieder einen Interessenkonflikt mit Verlagen, die jetzt auch nicht einfach ganz exzessive Nutzungsrechte haben wollen, damit sozusagen dann eine Kopie unendlich mal genutzt werden kann oder so. Ja, also es gibt dann im Einzelnen auch immer Zielkonflikte zwischen ökonomischen Interessen und ökologischen.
Was können die Verlage tun, um die umweltbewusste Produktion und Distribution voranzutreiben? Was wären für Sie die wichtigsten Punkte?
Ja, der Börsenverein hat ja jetzt und insgesamt ist das, glaube ich, eine Tendenz, wegzukommen von diesen Punktstrahler-Diskussionen, also nur über frische Siegel zu diskutieren und sich darauf zu kaprizieren, sondern die gesamte Kette ins Auge zu fassen, die mit Büchern verbunden ist in der Produktion, in der Distribution, in der Entsorgung, was zum Beispiel ja bei E-Book-Readern auch ein Thema ist, und sich dann alle einzelnen Elemente anzugucken und nach Einsparmöglichkeiten zu gucken. Das betrifft zum Beispiel natürlich auch den Druck, also mineralölbasierte Farben oder pflanzenbasierte Farben. Da an der Stelle, es wird überall an sehr, sehr vielen kleinen Stellschrauben gedreht und auf jeder kleinen Stellschraube liegt nicht so viel Aufmerksamkeit wie auf diesen frische Siegeln, die halt irgendwie so ein Muntermacher und auch natürlich ein Werbeinstrument der Branche sind oder gewesen sind. Und ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist. Also, dass man das gesamte Feld sich anguckt und das ist dann im Einzelfall oft sehr undramatisch und auch nicht wahnsinnig weltrettend, aber man sollte das machen.
Und was kann ich als Leserin tun?
Naja, es ist ja zum Beispiel für den Leser die Frage, wie kommt er an sein Buch? Also ich gehe in der Regel zu meinem Buchhändler um die Ecke und bestellt mir inzwischen Bücher genauso schnell, wie das ein Online-Händler kann. Dann bringt die auch notfalls. Also der stationäre Buchhandel hat ja sehr, sehr dazugelernt. Also die sozusagen rundum sorglos Angebote, die gute Buchhandlung machen, die können sich ja sehen lassen. Also die Verkürzung der Wege spielt da eine Rolle. Wenn Sie mit dem Fahrrad zum Buchhändler fahren, ist das wahrscheinlich auch günstiger als mit einem Riesenauto und so weiter. Also dieses ganze kleine Plankton sozusagen Gemisch, was in Verhaltensweisen liegt, das kann doch jeder eigentlich durch Selbstbeobachtung bei sich selber rausfinden.
Und vielleicht kann man als Leser auch einfach mal ohne Murren zu einem Buch ohne Plastikfolie greifen. Vielen Dank, Lothar Müller. Wir sprachen über ökologisch korrektes Lesen in Zeiten der Klimakrise. Dankeschön.
All in your ways, so you can't crumble. All in your ways, so you can sleep at night. All in your ways, so you can wake up. Up.
sleep at night, all in your ways, so you can wake up.
Zum Schluss gibt es noch einmal unverhoffte Begegnungen. In dem Buch Die Verunglückten treffen die Lebenswege von Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson, Jean Amary und, zunächst etwas überraschend, Ulrike Meinhof aufeinander. Matthias Bormuth hat dieses Buch geschrieben. Er ist Professor für vergleichende Ideengeschichte am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg. Bormuth hat sich schon öfter mit selbstzerstörerischen Lebenswegen befasst. Jetzt geht er in biografischen Skizzen diesen vier Menschen nach, die ihr Leben nicht ertrugen. Jean Amary nahm eine Überdosis Tabletten. Ulrike Meinhof erhängte sich. Ingeborg Bachmann war abhängig von Beruhigungsmitteln und starb nach einem Brand in ihrer Wohnung. Und Uwe Jonsson war Alkoholiker. Er erlag einem Herzversagen. Was führte zum Lebensunglück dieser vier hochintelligenten Menschen? Eine Antwort ist Enttäuschung. Holger Heimann hat mit dem Autor Matthias Bormuth gesprochen und er hat das Buch gelesen. Es beginnt mit einem Zitat.
Sich in einer großen Hoffnung zu täuschen, ist keine Schande. Allein die Tatsache, dass es eine solche Hoffnung geben konnte, ist so viel wert, dass sie mit einer Enttäuschung, wie schwer sie auch sei, nicht zu teuer bezahlt wird.
Diese tröstlichen Worte des jugoslawischen Schriftstellers Ivo Andrić hat Matthias Bormuth seinem Buch vorangestellt. Und es lohnt sich, sie im Kopf zu behalten. Bormuth folgt den Lebenswegen von vier Intellektuellen, die in der Nachkriegszeit bekannt wurden. Nicht nur ihre Romane, Essays und Gedichte sorgten damals für Aufmerksamkeit. Die vier Porträtierten verbindet noch etwas anderes. Den Schriftstellern Uwe Jonsson, Ingeborg Bachmann und Jean Amary erschien der Tod als ein erlösendes Versprechen. Ebenso der Publizistin und späteren Terroristin Ulrike Meinhof. Was fasziniert Matthias Bormuth an diesen vier Menschen?
Ich finde es spannend, dass man an diesen Schriftstellern und politischen Köpfen die Konsequenz ihrer Gedanklichkeit, das Zu-Ende-Denken, betrachten kann, aber auch sehen kann, dass eben das konsequente Denken zu keiner wirklichen Lösung führt, dass das Leben selber immer Ambivalenzen enthält, die auch durch solch ein konsequentes Denken bis in den Tod hinein nicht zu überwinden sind. Der Selbstmord kann eine gewisse Antwort sein, aber ist nicht eine wirkliche Antwort.
Doch was genau trieb Jonsson zum Alkoholmissbrauch und Bachmann zur Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln? Bormuth will in seinem Buch herausarbeiten, warum diese Biografien selbstzerstörerische Züge annahmen. Vermeintlich einfach hatte er es dabei mit dem Essayisten Jean Amary, der sich 1978 mit einer Überdosis Tabletten das Leben nahm. Bormuth hält fest,
die langfristige Wirkungsgeschichte sieht Jean Amary vor allem als legendären Holocaust-Überlebenden, den das Erlittene am Ende doch eingeholt habe. Eine Sicht, die Primo Levi zuerst beschrieben hatte. Wohl nicht zuletzt, weil er ein Jahrzehnt später Amary auf diesem Weg folgen sollte.
Die traumatische Erfahrung absoluten Ausgeliefertseins konnte der österreichische Jude und Widerstandskämpfer nie abschütteln. Wie der Italiener Primo Levi, so hat auch Amary seine Lagererfahrung zum zentralen Thema seines Schreibens gemacht. Der Holocaust ist für alle vier Verunglückten eine historische Zäsur, mit der sie sich auseinandersetzen. Doch während Bachmann, Jonsson und Meinhof dies als schuldbewusste Täterkinder tun, ist Amary Opfer. Wie stark dem von der SS Gefolterten ein neuer Antisemitismus zusetzte, legt Bormuth nur am Rande offen. Er konzentriert sich darauf, dass zum Lebensunglück des begnadeten Essayisten Amary auch die enttäuschte Hoffnung des Schreibenden zählte.
Die narzisstische Kränkung, die Amary als Motiv für den Suizid halbherzig ablehnte, besaß angesichts der ausgebliebenen Anerkennung als Romanautor ohne Zweifel einen starken Anteil an der melancholischen Dynamik, die sein Leben zuletzt einschnürte.
Die tastende und gleichzeitig entschiedene Suche ist typisch für diese biografischen Essays. Bormuth folgt nie nur einem Pfad. Der Kulturwissenschaftler bringt Erkenntnisse der Philosophie, der Literaturwissenschaft, der Psychiatrie und der Soziologie zusammen. Einfache Erklärungsmuster sind nicht seine Sache. Vor allem an den erfolgreichen Schriftstellern Uwe Jonsson und Ingeborg Bachmann zeigt er, wie eng deren zunehmende Resignation auch mit problematischen Persönlichkeitsstrukturen verbunden war. Matthias Bormuth:
Die Autodestruktion hat immer verschiedene Elemente überdeterminiert, kann man nicht eindeutig auflösen. das versucht an meinem Buch, diese suizidalen Geschichten nicht eindeutig aufzulösen, sondern verschiedene Komplexe, in denen sie betrachtet werden können, zusammenzuführen. Und ich, wie die Leserschaft, können überlegen, welche Perspektive ihnen einleuchtender ist, wie sie zusammenhängen. Aber eine endgültige Klärung, wie die Konstellation insgesamt aussieht, die wird man nie finden können.
Im Essay über Ulrike Meinhof wird die enorme Fallhöhe zwischen hoffnungsvollen biografischen Anfängen und dem traurigen Ende besonders deutlich. Bormuth setzt ihre extreme Entwicklung dramaturgisch gekonnt in Szene, indem er ein Gutachten der Studienstiftung über die angehende Studentin an den Anfang stellt.
In sich geschlossene, harmonisch gewachsene, kluge und offenbar menschlich sehr schätzenswerte Persönlichkeit. Kluge, ruhig bescheidene, aber feste Entschiedenheit in ihrem Urteil, vertritt eigene Meinung taktvoll und bestimmt.
Knapp, aber treffend zeichnet Matthias Bormuth die stufenweise Radikalisierung Ulrike Meinhofs nach, die die außergewöhnlich begabte und reife Studentin zur steckbrieflich gesuchten Staatsfeindin werden ließ. Den wichtigsten Schlüssel zum Verständnis liefert ihm dabei Kleist, der in seinem Michael Kohlhaas geschrieben hat: Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Auch Ulrike Meinhof habe die Frage nach Gerechtigkeit auf die Spitze getrieben. Sie sei so am Ende in eine Lage geraten, in der ihr der Freitod im Gefängnis von Stammheim als unumgänglich erschien. Die biografische Skizze der Terroristin steht nicht von ungefähr am Ende des Bandes. Alle vier Porträtierten verbindet eine ausgeprägte Kompromisslosigkeit. Doch bei Bachmann, Jonsson und Amary, den Schriftstellern also, zeigt sich diese vor allem in ihren Texten. Matthias Bormuth lässt immer wieder Zitate daraus einfließen. Ulrike Meinhof betrachtete das Schreiben zuletzt als unzureichend. Stattdessen favorisierte sie die Tat und manövrierte sich so am vehementesten in eine Sackgasse. Aber auch die anderen drei drifteten immer weiter ab. Ihre zunehmende Verzweiflung, das lässt sich in diesem Buch lernen, wurde durch die Radikalität ihres Denkens nicht aufgelöst, sondern eher verstärkt. Bormuth ist jedoch weit davon entfernt, die Unbedingtheit, die allen Vieren zu eigen war, zu verurteilen.
Ich glaube, dass sich alle vier dadurch auszeichnen, primär keine Realisten zu sein. Menschen, die Utopien haben, die Hoffnung haben, die aufgewachsen sind mit dem Wunsch nach Veränderung, nach Verbesserung, vielleicht sogar nach Erlösung des Lebens. Also in politischer wie in metaphysischer, literarischer, ästhetischer Form eine Form von Erlösung zu erleben, von Besserung, also eine erfüllte Hoffnung. Diese Ernüchterung über ihren Lebensweg, den sie erleben mussten, darf nicht dahin führen, den Anspruch an Hoffnung aufzugeben. Die Spannung besteht im Leben. Der Mensch ist ein, der sich immer nach etwas ausstrecken muss, was über ihn hinausgeht.
Vorbild für dieses Porträtbuch ist Hannah Arendts Essayband »Menschen in finsteren Zeiten«. Die Philosophin hatte darin biografische Studien versammelt, die helfen sollten, die Zeitumstände besser zu begreifen. Ähnlich macht es nun Matthias Bormuth. Er schaut auf das Leiden seiner Protagonisten an den Verhältnissen und auf die Antworten, die sie darauf gefunden haben. Diese lesenswerten Essays erhellen schwierige zeitgeschichtliche und biografische Konstellationen und sie regen dazu an, sich ausführlicher mit Leben und Werk der Porträtierten zu beschäftigen.
Holger Heimann besprach das Buch »Die Verunglückten« Bachmann, Jonsson, Meinhof, Amary von Matthias Bormuth, erschienen bei Bärenberg, 25 Euro. Alle anderen Titel und Themen finden Sie auch auf swr2.de und in unserem Lesenswert-Podcast zum Nachhören. Und noch ein Hinweis auf unser Lesenswert-Gespräch am kommenden Dienstag. Da unterhält sich SWR2-Literaturredakteurin Katharina Borchert mit Rüdiger Safranski über seine Hölderlin-Biografie »Komm ins offene, Freund«. Am Dienstag um 22.03 Uhr, Auftakt des Hölderlin-Jahres in SWR2. Auch dieses Gespräch können Sie natürlich im Lesenswert-Podcast hören. Die Musik heute kam von dem Album »A Seat at the Table« von Solange Knowles. Nach den Nachrichten und SWR 2 aktuell gibt's hier das Hörspiel am Sonntag. Ich sag Tschüss, am Mikrofon war Anja Brockert.